Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Weitgehend nach Plan ist jedenfalls aus Sicht der Polizei Tag 1 der Räumung in Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier über die Bühne gegangen. Weitgehend ruhig, weitgehend gewaltfrei. Viele haben das Gelände verlassen, einige aber wollen ihren Widerstand fortsetzen. Moritz Börner mit den jüngsten Entwicklungen.
Mitten in der Nacht. Ein Bagger reißt Barrikaden aus Stahl aus dem Boden in Lützerath. Aktivisten hatten sie dort einbetoniert. Die Polizei kam langsam voran in der ersten Nacht nach Beginn der Räumung, aber stetig. Gegen Mitternacht holten Polizeikletterer zum Beispiel eine Gruppe von rund einem Dutzend Personen von einem Scheunendach. Doch überall in der kleinen Ortschaft haben die Aktivisten sich noch verschanzt, sitzen in Baumhäusern und auf Dächern. Eine Aktivistin, die sich Kim nennt, hat ihren Arm in einem Fass einbetoniert, seit 7 Uhr gestern Morgen.
Wir können den Widerstand ja in dem Sinne nicht selbst beenden, weil wir ja aus diesem Fass, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, freigeschnitten werden müssen. Es ist auf der Seite ganz gut zu sehen, dass der Arm da einfach so drin ist. Und um den Arm herum ist eine Kette und in dem Fass selber ist auch noch eine Kette. Und die beiden Ketten sind mit einem Schloss miteinander verbunden. Und das Schloss ist eben geschlossen, dementsprechend können wir uns selbst gar nicht daraus lösen.
Eine andere Klimaschützerin hatte ihren Arm in einer Straße einbetoniert. In stundenlanger Feinarbeit mussten die Polizisten den Beton mit einem Bohrhammer aufmeißeln, bis der Arm befreit und die Blockadeaktion beendet war. Immer wieder haben Aktivisten, die sich in den besetzten Häusern von Lützerath aufhalten, Silvesterraketen und Leuchtspurmunitionen angezündet. Vereinzelt wurde dabei auch auf Polizisten gezielt, doch zu größeren Auseinandersetzungen kam es nicht. Polizeipressesprecherin Claudia Sutor zieht eine positive Bilanz aus Sicht der Polizei. Man sei weitergekommen als gedacht.
Alle Maßnahmen konnten wie geplant umgesetzt werden. Nach anfänglichen kleineren Auseinandersetzungen hat sich die Lage inzwischen auch stabilisiert. Sehr schön ist, dass doch ein Großteil der Aktivisten auch freiwillig und friedlich das Gelände verlassen hat. An alle anderen appellieren wir natürlich, dies auch friedlich und freiwillig zu tun.
Tatsächlich haben im Laufe des gestrigen Tages hunderte Menschen freiwillig aufgegeben und das Dorf verlassen. Wie viele Aktivisten sich jetzt noch in Lützerath aufhalten, das weiß offenbar im Moment niemand so genau. Es können noch Hunderte sein. Es ist vermutlich der harte Kern, der nicht bereit ist zu gehen, so wie dieser Aktivist, der aus Sicht der Klimaschützer ebenfalls eine positive Bilanz zieht.
Es sind immer noch viele Leute hier aktiv in den Baumhäusern, halten das Dorf weiter besetzt und ja, wir verteidigen Lützerath, solange wir können.
Essen und Trinken habe man auf jeden Fall genug und zwar für mehrere Wochen.
Der SPD-Umweltpolitiker Matthias Miersch sieht keine Alternative zum Abriss des Dorfes Lützerath. Hier im Deutschlandfunk hatte sich dafür ausgesprochen, bestimmte Klageverfahren zu erschweren, um den Ausbau der erneuerbaren Energien im Land weiter zu beschleunigen.
In diesem Jahr müssen wir neben dem, was wir im Sommer beschlossen haben, wo wir beispielsweise den Erneuerbaren das überwiegende öffentliche Interesse zugeschrieben haben im Gesetz, müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass zum Beispiel bestimmte Klageverfahren nicht mehr gehen. Dass das Beispiel, was ich eben genannt habe, ein Verein aus Karlsruhe klagt gegen ein Windrad in Lüneburg, dass das sowas nicht mehr geht. Dass wir bei den Instanzen Dinge einsparen. Das sind Diskussionen, die wir jetzt in der ersten Hälfte abschließen müssen, damit wir dann die Ziele, die diese Koalition ja zu dem Ausbau der Erneuerbaren in den Koalitionsvertrag und auch ins Gesetz geschrieben hat, tatsächlich bis 2030 erreichen.
Polen will nach den Worten von Präsident Andrzej Duda Leopard-Kampfpanzer deutscher Produktion in die Ukraine liefern und zwar im Rahmen einer internationalen Koalition. Kai Clement über die Reaktionen in Berlin.
Die Idee einer gemeinsamen Leopard-Lieferung europäischer Partner kursiert bereits seit Monaten. Sarah Nanni für die Grünen im Verteidigungsausschuss sagt im ARD-Hauptstadtstudio, Deutschland könne es sich nicht leisten, in der Debatte weiter hinterherzuhinken. Sie wünscht sich vom Bundeskanzler, dass er die Initiative der Polen aufgreift. Der CDU-Politiker Henning Otte, stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, findet, die Bundesregierung habe zuletzt viel Reputation verspielt. Eine Panzerkoalition wäre dagegen ein starkes Zeichen der Solidarität und könnte helfen, eine zu erwartende Offensive Russlands abwehren zu können.
Auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat heute früh hier im Deutschlandfunk die Notwendigkeit weiterer militärischer Hilfe für die Ukraine unterstrichen.
Das war immer meine Meinung, dass die Formel des Bundeskanzlers, Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine darf nicht verlieren, im Ergebnis auf ein militärisches Unentschieden hinausläuft. das nicht zu einer politischen Lösung führt, sondern die Fortsetzung von Krieg bedeutet. Und ich glaube, man sieht jetzt in Bachmut und in der Ostukraine im Donbass bei den verheerenden, monatelangen, blutigen Kämpfen mit also wahrscheinlich Hunderten von Toten täglich auf beiden Seiten zusammengerechnet, dass das in dieses militärische Patt mit verheerenden Wirkungen führen wird. Das erzeugt jetzt für viele den Druck, dass man entscheiden muss, dass dieser Krieg beendet werden muss. Und das geht nur dadurch, dass die Ukraine gewinnt. Das ist, glaube ich, eine grundlegende politische, nicht so sehr militärische, politische Einsicht.
Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg von den Grünen, hat sich bei ihrem Besuch in der Ukraine auch über Berichte über Deportationen von Kindern nach Russland informiert. Sie sagte heute früh hier im Deutschlandfunk:
Wir wissen nicht genau, um wie viele Personen es sich da handelt. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir aktiv werden können. Das ist Gegenstand der Gespräche hier. Ich glaube, der erste Weg ist erst einmal auch öffentlich darüber zu informieren, dass Familien das erleben, dass sie Wege und Möglichkeiten finden, das auch zur Sprache zu bringen und prüfen zu lassen, wo diese Kinder sind und wie wir sie wieder zurückbekommen. Es sind nicht wenige. Die Berichte darüber mehren sich. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir hier vor Ort, und das ist auch ausdrücklich der Wunsch der ukrainischen Regierung, ich habe gestern mit dem Ombudsmann für Menschenrechte gesprochen, länger. Sein Team ist sehr aktiv in dieser Frage, dass wir dort auch aktiv werden und gemeinsam arbeiten, was die Informationsbeschaffung und dann auch die Lösung dieses Problems angeht. Man muss sich eben klar machen, das Verschleppen von Menschen und Kindern natürlich stellt ein Kriegsverbrechen dar.
Mitarbeiter des US-Präsidenten von Joe Biden haben offenbar mindestens einen weiteren Stapel an vertraulichen Unterlagen in früher genutzten Räumlichkeiten entdeckt. Einzelheiten von Julia Kastein.
Noch sind die Informationen dünn und nicht offiziell bestätigt. Aber offenbar wurden an einem weiteren Ort, den Joe Biden vor seiner Wahl zum Präsidenten nutzte, Geheimdokumente gefunden. Auch sie sollen aus seiner Zeit als Vizepräsident stammen. Das berichten US-Medien von NBC über Fox News bis Washington Post übereinstimmend. Laut einer namentlich nicht genannten Quelle haben Mitarbeiter des Demokraten die heiklen Dokumente entdeckt. Um wie viele Unterlagen es sich handelt, was drinsteht, wann und wo genau sie gefunden wurden, all das ist noch nicht bekannt.
Informationen von Julia Kastein.